Hallo, hallo und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich schaffe es endlich, mal wieder eine neue Folge aufzunehmen. Tut mir leid, dass ihr so lange warten musstet, aber ich bin ja erst seit, naja, was heißt erst? Ich bin ja jetzt momentan in Australien und die ersten paar Wochen waren irgendwie sehr, ich will nicht sagen stressig, aber es war einfach sehr viel los, sehr busy. Und ich bin irgendwie nicht so richtig dazu gekommen. Ich habe versucht, euch auf YouTube mitzunehmen. Da findet ihr ein paar Videos aus meinen ersten Tagen und Wochen in Australien. Zum Podcasten komme ich erst jetzt wieder, aber ich hoffe umso mehr, dass ihr euch auf diese neue Folge freut, denn ich möchte all eure Fragen zu meinen Auslandsaufenthalten und zu meinen Reisen beantworten. Ich habe euch auf Instagram gefragt, was für Fragen ihr dazu habt und werde heute einige dieser Fragen beantworten. Heute geht es um meine Auslandsaufenthalte, also am besten gehe ich gleich mal darauf ein, was für Auslandsaufenthalte ich gemacht habe. Aber es wird auch noch eine weitere Podcast-Folge zum Thema Au-pair kommen. Ich bin ja momentan gerade wieder Au-pair in Australien. Und war auch damals 2019 für ein paar Monate Au-pair hier in Australien. Also ich bin ja jetzt bei der gleichen Familie wieder zurück zu Besuch. Und zu all den Au-pair-Fragen werde ich nochmal eine extra Folge aufnehmen, einfach damit ich da nochmal ein bisschen intensiver darüber quatschen kann. Heute geht es um Auslandsaufenthalte allgemein und ums Solo-Travel, meine Solo-Trips und allgemein das Alleinreisen als Frau und so weiter, möchte ich auch noch eine Folge aufnehmen mit der lieben Franzi. Da haben wir schon geplant, dass wir eine Folge zusammen machen in den nächsten Wochen. Die wird dann bestimmt auch ganz bald kommen. Ich hoffe, ihr freut euch darauf, aber jetzt starten wir als allererstes ein kleines Live-Update und dann in eure Fragen. Es ist ein bisschen schwierig, meine letzten Wochen hier zusammenzufassen. Ich bin ja am, glaube ich, 7. Januar nach Australien geflogen, am 8. angekommen oder am 9. erst. Oh je, ich glaube, es war eine echt lange Reise. Vielleicht bin ich auch erst am 9. angekommen. Und damit jetzt seit 3 und ein bisschen Wochen hier in Australien zurück bei meiner Au-pair-Familie, bei der ich 2019 schon Au-pair war. Und ich bin jetzt sozusagen wieder ihr Au-pair für 8 Wochen. Die ersten 2 Wochen hatten die Kids noch Sommerferien. Da war mega viel los, mega viel Chaos. Die Familie hat 5 Kinder. Und ich meine, die Ältesten sind jetzt schon alt genug, dass sie sich um sich selbst kümmern können. Aber vor allem mit den Jüngsten haben wir immer viel gemacht. Also der älteste Sohn ist 18, der ist 18 geworden jetzt im Januar. Von dem sehen wir jetzt nicht so viel. Dann die älteste Tochter ist 16, die zweitälteste 14. Emmy, die zweitjüngste sozusagen, ist 11. Und die jüngste Sarah ist 9. Und sie hat Special Needs, also Disabilities, und das macht es natürlich nochmal mehr, dass man eben mehr Zeit mit ihr verbringen muss, sie betreuen muss und so weiter. Und das ist auch der Grund, weshalb die Family ein Au-pair hat, mich hat, aber natürlich auch andere Au-pairs zu anderen Zeiten. Und jetzt bin ich ja für 8 Wochen wieder zurück zu Besuch einerseits, aber natürlich auch als ihr Au-pair. Und jetzt hatten wir letzte Woche die erste Schulwoche im neuen Semester. Und gerade hat die zweite Schulwoche angebrochen. Es ist irgendwie ein bisschen schwer, das jetzt zusammenzufassen, was wir so gemacht haben. Wir waren öfter am Strand, das Wetter ist toll. Hier in Australien ist ja logischerweise Sommer. Ich bin hier an der Sunshine Coast, einer meiner liebsten Orte überhaupt auf der Welt. Ich finde es hier einfach traumhaft. Wenn es nicht so weit weg wäre, würde ich hierher auswandern. Ich glaube, damit habe ich schon eine der Fragen jetzt beantwortet, die später im Q&A noch kommen. Aber wenn ihr ein paar intensivere Einblicke in unsere Zeit hier sehen wollt, dann schaut super gerne bei YouTube vorbei. Da heiße ich Mind-Wanderer. Und da seht ihr nicht nur Gequatsche, sondern eben auch Videos von mir und den Kids, von dem, was wir machen. Zumindest einigermaßen. Das ist natürlich immer schwierig oder, naja, so richtig genau kann ich ja nicht filmen, was wir hier machen, aber so ein paar Einblicke seht ihr da. Ich habe auch schon ein Food Diary gemacht, Food Diary aus Australien, also falls euch das interessiert, schaut da super gerne auf meinem YouTube-Kanal vorbei oder natürlich auch auf Instagram, in meinen Instagram-Stories, da seht ihr auch immer täglich Einblicke. Und dann würde ich sagen, gehen wir auch direkt in meine Auslandsaufenthalte über. Die größten Auslandsaufenthalte, die ich bisher gemacht habe, sind Australien. Das war 2018 nach meinem Abi. Im September 2018 bin ich nach Australien geflogen, alleine nach Melbourne und habe hier Work and Travel gemacht. Und zwar habe ich das nicht mit einer Organisation gemacht, sondern selbst gebucht und selbst organisiert, weil ich finde, Organisationen nehmen dafür sehr, sehr viel Geld. Man hat natürlich einen Ansprechpartner, aber ich finde, das braucht man halt hier wirklich nicht, weil Australien wirklich für Backpacker und Work and Travelers ausgelegt ist. Und man findet sich halt auch super gut alleine zurecht. Deswegen, ich habe mir einfach einen Flug gebucht mit einem Rückflugticket, was man so ein Open-End-Rückflugticket, ich weiß nicht mehr genau, wie das heißt, Open Return heißt das, glaube ich, Rückflugticket. Damals bin ich mit Katar geflogen, diesmal auch wieder. Und bin nach Melbourne geflogen und dann viel gereist. Auf Instagram in meinen Story Highlights findet ihr ein Australien-Throwback. Da gehe ich mal so ein bisschen über meine Reiseroute drüber. Ich bin ein bisschen zickzack hin und her, deswegen ist das alles immer schwierig zu erklären, wo ich überall war. Aber ich war an sehr, sehr vielen Orten in Australien, bin sehr viel gereist, habe immer in Hostels übernachtet und war dann eben von diesen 11 Monaten, die ich in Australien war, auch 3 Monate circa Au-pair hier an der Sunshine Coast bei meiner Family. Und ein paar weitere Monate, vielleicht 2 oder 3, habe ich auch hier an der Sunshine Coast noch einen anderen Job gehabt und hier gearbeitet. Genau, und das war mein erster sehr großer, sehr weit weg Auslandsaufenthalt nach dem Abi. Und dann war ich jetzt im Studium ein Jahr oder 10 Monate in Norwegen. Da habe ich 2 Semester in Norwegen, in Lillehammer, studiert und war eben dort Erasmus-Studentin in Norwegen. Lillehammer ist so circa 2 Stunden von Oslo entfernt und das war auch ein richtig, richtig traumhafter Auslandsaufenthalt. Ganz anders als Australien logischerweise, weil ich dort studiert habe. Ich bin zwar auch viel gereist, aber halt eher kleinere Wochenendtrips oder halt mal irgendwie 5, 6 Tage Trips. Aber eben sonst hauptsächlich habe ich dort gewohnt, gelebt, meinen Alltag gehabt und Norwegen im Norden auch den Winter miterlebt, was traumhaft war, aber auch den Frühling und den Herbst. Und ein bisschen was vom Sommer, also auch sehr, sehr spannender, sehr, sehr spannendes Jahr. Und dann im letzten Jahr 2022 war ich für 3,5 Monate in Portugal und habe dort ein Praktikum gemacht. Habe ich in Lissabon gewohnt und dort ein Praktikum gemacht im Tourismusbereich. Ich studiere ja International Tourism Studies. Deswegen habe ich auch in meinem Studium so viele Auslandsaufenthalte. Eben einerseits die 2 Erasmus-Semester und dann noch ein Semester, beziehungsweise 3,5 Monate, ein Auslandspraktikum. Und ja, das waren so meine Auslandsaufenthalte. In der Schulzeit habe ich auch öfter mal so einen Austausch gemacht nach Frankreich. Also so einwöchige oder fünftägige, keine Ahnung, Auslandsaufenthalte. Aber ja, das waren meine 3 großen Auslandsaufenthalte in den letzten Jahren. Und jetzt, wo ihr so einen kleinen Überblick habt, würde ich mich auch in eure Fragen stürzen. Die erste Frage ist: Liegt die Reiselust in deiner Familie? Und ja, das tut sie auf jeden Fall. Meine Eltern sind früher sehr, sehr viel gereist, sind mit uns, also mit mir und meinem Bruder als Kinder sehr, sehr viel gereist. Oft in Europa, aber wir haben auch einige außerhalb von Europa Trips gemacht. Wir waren einmal in einem Jahr 3 Wochen in Kanada, beziehungsweise auch ein bisschen in den USA und waren da in British Columbia und Alberta, heißt das, glaube ich, unterwegs, also Vancouver und Seattle und Vancouver Island. Und dann war ich auch noch mal mit meinen Eltern 3 Wochen in Namibia zu Safaris und ja, Afrika sehen. Das waren so unsere 2 großen Trips. Sonst waren wir oft in Europa unterwegs und haben dort Sommerurlaub oder andere Urlaube gemacht. Und ja, also das liegt auf jeden Fall in meiner Familie. Meine Eltern reisen nämlich auch unglaublich gerne. Und dann die wahrscheinlich am meisten gestellte Frage: Wie hast du dir für Reisen ein Budget angespart und wie viel hat es gekostet, nach Australien zu kommen oder auch nach Norwegen zu gehen und so weiter? Ja, also ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig, da über alles ja auf alles einzugehen, aber ich habe, bevor ich nach Australien gegangen bin, nach dem Abi den Sommer über gearbeitet in Deutschland. Da war ich Barkeeperin beziehungsweise ja habe in so einem Biergarten, Café gearbeitet und dadurch Geld angespart. Dann habe ich auch zum Beispiel von meinen Eltern zu meinem 18. Geburtstag Geld bekommen für den Flug. Dann habe ich natürlich auch, also seit ich 14 war, war das schon mein Traum, nach Australien zu gehen und ja, dieses Work and Travel Jahr zu machen. Deswegen habe ich eigentlich auch seit ich 14 bin mein Weihnachtsgeld, mein Geburtstagsgeld und so gespart. Ich habe sehr, sehr wenig ausgegeben, weil ich immer mir überlegt habe, okay, ich will nach Australien. Ist es mir das Geld, jetzt dieses T-Shirt für 20 € zu kaufen? Weil eine Hostelnacht kostet 20 € und das bedeutet, dass ich sozusagen für dieses T-Shirt einen Tag länger in Australien bleiben will und oder bleiben kann. Und das war es mir dann immer mehr wert, als eben Klamotten zu kaufen oder irgendwas anderes zu kaufen. Und das hat mir auf jeden Fall sehr geholfen, so ein Sparziel zu haben. und habe dadurch eben auch viel Geld angespart. Dann habe ich natürlich hier als Au-pair und auch in meinem Job in Australien Geld verdient. Als Au-pair, kann ich ja mal nur ganz kurz drauf eingehen, bekommt man ja immer Kost und Logis, die man abarbeitet. Also dafür muss man sozusagen nichts bezahlen. Man hat ja eigentlich fast keine Kosten. Und wenn man genug Stunden arbeitet, wird man zusätzlich eben auch noch bezahlt. Und ich werde hier $200 pro Woche bezahlt oder wurde hier $200 pro Woche bezahlt. Und damit kann man sich eben auch gut was ansparen. Und in meinem Job, ich kann mich leider nicht mehr erinnern, wie viel ich da genau verdient habe, aber da habe ich eben in so einer Touristenattraktion in einem Bistro gearbeitet und beim Empfang und habe da eben auch Geld verdient. Von daher musste ich nicht alles, was ich hier ausgegeben habe in Australien, auch vorher schon angespart haben. Aber es ist natürlich gut und wichtig, einen Puffer zu haben. Und was dann Norwegen und Portugal angeht, wurde ich einerseits von meinen Eltern unterstützt, weil das ja Teil meines Studiums ist. Außerdem habe ich Erasmus bekommen. Da kann man sich ja für bewerben, Erasmus, Erasmus Plus. Und hatte auch dadurch keine Studienkosten, weil das von Erasmus übernommen wird. Und wenn man die Möglichkeit hat, kann man natürlich im Studium ja auch BAföG beantragen oder Auslands-BAföG, wenn man ins Ausland geht. Das war bei mir jetzt nicht möglich, weil da ja eine Einkommensgrenze bei den Eltern existiert, aber generell ist das auf jeden Fall eine Finanzierungsmöglichkeit und zusätzlich verdiene ich natürlich auch noch mit Instagram und YouTube Geld, das ist mein Job und das ermöglicht mir das natürlich auch, dass ich nebenbei dabei, egal in welches Land ich gehe, immer Geld verdienen kann. Ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern, wie viel Geld ich in Australien ausgegeben habe, aber ich bin der Meinung, irgendwie habe ich das so im Kopf, dass ich in diesen 11 Monaten circa 8.000 Euro von meinem Ersparten ausgegeben habe und dann ja zusätzlich ein bisschen gearbeitet habe. Also wahrscheinlich am Ende hat das so 10.000 Euro gekostet, was ein bisschen weniger als 1.000 Euro im Monat ist, was dafür, dass ich eben viel gereist bin und so weiter, eigentlich echt noch klar geht. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob das so war, aber viel mehr kann es auf jeden Fall nicht gewesen sein. Und natürlich sind jetzt die Preise hier auch noch ein bisschen höher und in Deutschland ja auch, beziehungsweise ist der Euro auch schwächer. Aber das war so ungefähr, was ich damals 2018, 19 für meine 11 Monate in Australien ausgegeben habe. Habe ich auch schlechte Erfahrungen gemacht während meiner Auslandsaufenthalte? Also alleine durch Australien zu reisen ist, würde ich sagen, sehr sicher, weil Australien einfach ein sehr sicheres Land ist. Zumindest an den meisten Orten. Natürlich gibt es auch Orte, in denen die Crime Rates ein bisschen höher sind, zum Beispiel Alice Springs, das liegt im Zentrum von Australien, wo der Uluru liegt, hat sehr, sehr hohe Crime Rates. Da wurde uns zum Beispiel auch empfohlen, nicht alleine abends durch die Gegend zu laufen. Und eben generell muss man natürlich, wenn man alleine reist, immer ein bisschen Obacht geben und einfach auf sein Bauchgefühl hören. Aber ich habe mich eigentlich nie so richtig unsicher gefühlt. Schlechte Erfahrungen hatte ich in dem Sinne, dass ich einmal in Perth, da war ich glaube ich eine Woche oder zwei, einfach nicht so Leute gefunden habe, bei denen ich Anschluss gefunden habe, mich nicht so richtig wohlgefühlt habe. Lag auch daran, dass ich ein blödes Hostel gewählt hatte, wo viele so Arbeitende gewohnt haben und eben nicht so viele Reisende. Und dadurch, ja, hatte ich nicht so Leute, um mit denen abzuhängen und habe mich da ein bisschen einsam gefühlt. Und hatte ziemlich Heimweh. Das war auf jeden Fall so eine blöde Phase. Aber wie gesagt, das war halt eine Woche, wo es mir nicht so gut ging. Und das war vielleicht so eine in Anführungszeichen schlechte Erfahrung, aber so richtig schlechte auch nicht, weil es gehört einfach zum Reisen und zum Alleinreisen und zum weit weg von zu Hause sein auch dazu. Ansonsten muss ich sagen, war mein Schutzengel echt immer auf meiner Seite. Also ich bin nie in einer Situation gewesen, in der ich mich so richtig unsicher gefühlt habe, in der ich Angst hatte, also so richtig Angst oder ähnliches und auch wurde auch nie beklaut. Ja, von daher, ja, sicherlich habe ich hier und da immer ein paar Entschuldigung, ein paar Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Einfach, dass ich zum Beispiel so ein kleines Schlüsselschloss dabei hatte. Und manchmal gibt es in Hostels so Spinde, die man dann mit diesem Schlüsselschloss zuschließen kann oder sein Backpack kann man auch zuschließen. Und solche Sachen, dann hatte ich natürlich immer meine Sachen, irgendwie mein Handy, mein Portemonnaie am Mann. Auch wenn ich vielleicht nur auf Toilette gegangen bin oder nur kurz in die Küche gegangen bin, habe ich sowas dann halt immer eher mitgenommen, als das in einem 10er-Hostelzimmer liegen zu lassen oder eben gut versteckt. Solche Sachen, darauf muss man schon ein bisschen achten. Aber ja, Ansonsten hatte ich da sehr Glück. Ich weiß, dass es natürlich auch hier und da mal dazu kommt, dass Leute beklaut werden, aber ja, das zählt halt irgendwie so ein bisschen dazu. Und ich glaube, so richtig viel Angst davor braucht man nicht haben, solange man einfach ein bisschen vorsichtig ist. Und ja, letztendlich ist natürlich auch immer ein bisschen Glück dabei, aber das Leben enthält halt nun mal ein paar Risiken. Und ich finde, beklaut zu werden ist noch wahrscheinlich ein weniger schlimmes Risiko, mit dem man leben kann, wenn man dafür eine richtig, richtig tolle Zeit und ein großes Abenteuer vor sich hat. Tipps zur Auslandspraktikumssuche. Wie habe ich mein Praktikum gefunden? Ich habe meinen Auslandspraktika auf meinpraktikum.de gefunden. Gefühlt war das auch die einzige Seite, bei der ich geschaut habe. Ich habe noch bei einigen, was natürlich auch mal ganz gut ist, bei so Marken oder Unternehmen oder auf Google Maps zu suchen, was es an dem Ort, wo man hin will, gibt. Aber ich habe das tatsächlich so gemacht, dass ich auf mein Praktikum, da gibt es so verschiedene Filter, einfach ausgewählt habe, dass ich ein Auslandspraktikum machen will und in welchem Bereich. Bei mir war das Tourismus und Marketing. Ich dann eben gesucht habe, wo es dort etwas gibt. Und da gab es verschiedene Destinationen, unter anderem eben Lissabon. Und dort habe ich eben meinen Praktikumsplatz gefunden. Also eigentlich ziemlich simpel. Was ist meine Reiseapotheke? Gute Frage. Also meine Reiseapotheke ist eigentlich immer relativ klein, weil ich finde, wenn man halt irgendwas wirklich braucht, dann geht man in die Apotheke und holt sich das. Und sonst habe ich immer eher nur so Notfallsachen dabei, also auch nicht so Mengen von Dingen. Was ich immer dabei habe, ist Nasenspray und so Halslutschpastillen. Da habe ich immer diese grünen Isolamint. Die finde ich richtig gut, weil einen kratzigen Hals oder eine verstopfte Nase kann man immer haben. Also das habe ich auf jeden Fall immer dabei. Auch Oropax. Ist zwar keine Reiseapotheke, aber trotzdem auch sehr wichtig, wenn man auf Reisen ist. Dann natürlich ein paar Taschentücher. Und was ich auch immer dabei habe, sind Schmerztabletten. Also ich nehme am liebsten Ibuprofen, weil das hilft richtig gut bei Regelschmerzen, aber auch bei Kopfschmerzen. Und das habe ich sowieso öfter. Und ich habe immer Schmerztabletten in jeder Handtasche, in jedem Rucksack. Immer habe ich da irgendwie was parat. Genauso wie Tampons. Das hat man irgendwie einfach immer parat. Aus Sicherheitsgründen. Was ich dann noch ganz gerne dabei habe, sind so Durchfalltabletten. Ist jetzt vielleicht in Australien nicht unbedingt so das Ding, aber in zum Beispiel Asien, da war ich ja auch einen Monat auf Reisen, kann das halt schon mal passieren. Und zumindest für den Notfall habe ich da gerne irgendwie was dabei. Habe ich sonst noch irgendwas? Ich glaube, das ist alles, was ich habe, was mir gerade einfällt. Ja, also viel mehr brauche ich eigentlich auch nie. Und wie gesagt, wenn dann irgendwas Dringendes ist, dann hole ich mir das lieber in der Tablette, als das, in der Tablette, in der Apotheke, als dass ich es die ganze Zeit mit mir rumschleppe. Kommen wir zur Reiseplanung. Darüber wollte ich auch ein bisschen mit euch quatschen. Wie ich Unterkünfte finde, wie ich Flüge buche, wie ich meine Reiseplanung angehe. Und ich finde, es kommt natürlich sehr darauf an, was für eine Reise man geht. Also, als ich nach Australien geflogen bin, hatte ich meinen Flug gebucht, meinen Hinflug, das Datum stand fest. Den Rückflug hatte ich zwar schon bezahlt, aber da stand noch nicht mal das Datum fest. Und dann habe ich in Melbourne, wo ich angekommen bin, für die ersten 3 Nächte mir ein Hostel gebucht. Nur 3, weil ich erstmal gucken wollte, ob das überhaupt ein gutes Hostel ist, in dem ich bleiben will oder ob ich dann lieber nochmal umziehen mag. Aber für die ersten 3 Nächte einfach, damit man sicher ist. Und ich würde auch nicht nur für die erste Nacht buchen, weil falls danach irgendwie alles ausgebucht ist, hat man wenigstens 3 Nächte Zeit, um sich was Neues zu suchen. Und habe mir angeschaut, wie ich vom Flughafen zu diesem Hostel komme. Das auch gescreenshottet und so, weil wer weiß, ob man dann irgendwie Internet hat, ob man WLAN findet. Deswegen, das habe ich mir alles genau aufgeschrieben und rausgesucht, um dann eben dort anzukommen. Was ich auch für Australien gemacht habe damals, ist, dass ich ein bisschen australisches Bargeld hatte, einfach um mich sicherer zu fühlen. Warum auch immer, würde ich heute vielleicht auch gar nicht mehr machen, weil Karten und Apple Pay und so weiter eigentlich immer funktionieren. Aber irgendwie hat es mich sicherer fühlen lassen, dass ich ja, ein bisschen Bargeld hatte. Und das war echt alles, was ich in Australien gemacht habe. Ich habe immer nur kurzfristig geplant und überlegt, welches Hostel ich will oder was ich irgendwie unternehmen will. Klar macht es immer total Spaß, vorher irgendwie Pinterest zu durchstöbern oder YouTube-Videos zu gucken zu der Destination, in der man hinfährt. Und was ich dann gerne mache, ist, dass ich mir auf Google Maps Sachen speichere. Einfach damit man sieht, okay, wo bin ich gerade, was ist in der Nähe, was kann ich hier machen, woran wollte ich mich erinnern. Und so hat man dann so ein bisschen auf Google Maps eine Idee, wo was ist und wo man was machen kann, wenn man dann an einen neuen Ort kommt. Ich kann euch auch sehr die App Hostel World empfehlen. Darüber habe ich eigentlich immer meine Hostels gebucht, weil die mega gut funktioniert, einerseits zum Buchen, aber auch um halt ein Hostel zu finden, was gute Reviews hat. Da gibt es sehr, sehr viele Reviews, sehr, sehr viele Backpacker nutzen das und so findet man dann eben gute Hostels. Ansonsten buche ich natürlich sehr, sehr gerne bei Airbnb und sonst buche ich eigentlich nie was anderes. Ganz selten mal bei Booking, aber eigentlich fast nie, weil ich irgendwie nie Hotels buche. Also so finde ich gute Unterkünfte, Hostelworld und Airbnb. Und Flüge benutze ich immer die App, oder nicht die App, aber die Website Skyscanner, um zu schauen, was eben die günstigsten Flüge sind. Und was ich dann ganz gerne mache, ist, dass ich auf die Website von der Airline gehe und den gleichen Flug suche. Manchmal gibt es Websites, wo, also dann so reise.de oder keine Ahnung, irgendwelche anderen Anbieter, die den gleichen Flug für ein bisschen günstiger anbieten. Aber um ehrlich zu sein, buche ich persönlich irgendwie lieber direkt bei der Fluggesellschaft, weil das irgendwie, da loggt man sich dann ein und da hat man dann irgendwie alles auf einen Blick und ich habe irgendwie dann immer ein bisschen Bedenken, dass ich vergesse, wo ich gebucht habe. Ich meine, man kriegt eine E-Mail, ich weiß auch nicht, aber irgendwie bezahle ich halt lieber 20 € mehr für einen Flug, als dass ich dann irgendwie, keine Ahnung, die Cancellation oder wenn irgendwas mit dem Flug ist, der verschoben wird oder so, irgendwie mache ich das lieber, vor allem bei größeren Flügen. Lieber direkt über den Website-Anbieter, Quatsch, den Fluganbieter. Und nach Australien bin ich immer mit Katar geflogen. Und dann auch von Bali zurück nach Hause bin ich auch mit Katar geflogen. Auch dieses Mal, jetzt wo ich wieder in Australien bin. Und sonst in Europa fliege ich halt Ryanair und EasyJet. Also einfach günstige Flüge. Innerhalb von Australien gibt es Jetstar und Qantas. Und mit denen bin ich auch öfter geflogen. Und das kann man eigentlich auch, das ist halt das Coole in Australien. Man kann echt sehr spontan alles planen. Also mehr als eine Woche, vielleicht 1,5 Wochen im Voraus, habe ich eigentlich fast nie irgendwas gebucht. Vielleicht einen Flug mal 2 Wochen im Voraus, aber vor allem so Hostels habe ich immer erst so 1 Woche, 1,5 Wochen im Voraus gebucht. Während der Hauptreisezeit im Sommer ist es natürlich schon gut, dass man ein bisschen früher bucht, sonst sind die guten Sachen eben weg. Aber ja, nicht allzu viel im Voraus, weil man weiß nie, ob sich Pläne ändern oder ob man irgendwie Leute kennenlernt oder so. Deswegen. Und was meine weitere Reiseplanung angeht, hatte ich ja schon ein bisschen gesagt, also ich schaue super gerne auf Pinterest oder bei YouTube. Und was ich ansonsten immer, eigentlich immer mache, wenn ich irgendwo von irgendwem eine Instagram-Story sehe oder random einfach ein YouTube-Video, wo jemand auf Reisen ist, was mir gefällt, die an einem coolen Ort sind oder irgendwas erwähnen, dann gehe ich immer direkt zu Google Maps und erstelle mir da eine Liste. Also ich habe so viele verschiedene Listen. Bei Google Maps kann man ja so Ordner anlegen mit den verschiedenen Punkten, die man markiert. Und das meine ich mit Listen. Also da habe ich eine für Lissabon, eine für Portugal, eine für Australien natürlich, dann für Kreta, wo wir letztens hin wollten. Auch in den ganzen Städten Berlin und Hamburg markiere ich mir immer alles, wo ich hingehe, wo ich. Einfach auch, damit ich euch Empfehlungen aussprechen kann, damit ich, wenn mich irgendwer von meinen FreundInnen fragt, die dort auch hinreisen, dass ich da all meine Empfehlungen speichere. Und damit ich eben auch Destinationen, die auf meiner Bucketlist stehen, dann auch schon ein bisschen vorbereitet bin. Zum Beispiel New York, da habe ich schon sehr, sehr viele Restaurants markiert oder auch irgendwie auf den Philippinen irgendwelche besonders schönen Inseln. Das markiere ich dann immer direkt auf Google Maps. Da finde ich, hat man das alles sehr organisiert und sehr praktisch. Bei der Reiseplanung ist es natürlich auch wichtig zu beachten, dass man sich eben nicht zu sehr überlädt, weil ich finde, man kann einen Ort einfach nicht so genießen, wenn man die ganze Zeit immer nur alles abhakt und irgendwie so schnell, schnell von einer Sehenswürdigkeit zur anderen rast. Also das mag ich irgendwie gar nicht. Ich nehme mir auch lieber für irgendwelche Orte ein bisschen mehr Zeit, als Leute vielleicht empfehlen. Klar reichen in Paris irgendwie 2, 3 Tage um den Eiffelturm und Arc de Triomphe und die Seine und so weiter zu sehen, aber lieber bin ich an einem Ort und saug auch so den Flair der Stadt auf, zum Beispiel. Und auch auf jeder anderen Reise bin ich einfach lieber ein bisschen länger, um den Ort so richtig kennenzulernen, mir da vielleicht sogar so einen Mini-Alltag aufzubauen und um das Land, die Leute oder die Stadt so richtig kennenzulernen. Aber trotzdem versuche ich auch, weil jemand die Frage hatte, wie kann man FOMO auf Reisen vermeiden, beziehungsweise einfach diesen Drang, dass man alles sehen muss. Und für mich ist das oft so, dass ich eben von mir selbst weiß, dass ich eine Reise nicht so sehr genießen kann, wenn ich mich eben stresse, dass ich alles sehen muss. Und deswegen muss man dann halt einfach priorisieren. Also einfach das machen, was einem besonders wichtig ist. Klar will man auch immer gerne viel sehen, aber man will ja das dann auch genießen. Und mir persönlich ist es wichtiger, dass ich die Sehenswürdigkeiten, die ich sehe, auch genießen kann, auch wirklich sehe, wirklich wahrnehme, wirklich aufsauge. Und lieber sehe ich dann halt eins, zwei weniger. Aber natürlich reise ich auch sehr gerne über längere Zeit und habe eben mit dem Studium auch das Privileg gehabt, dass ich oft mich nicht so stressen musste. Also für Norwegen hatte ich mehr Zeit und jetzt hier in Australien bin ich an einem Ort und habe halt Zeit, die ganzen kleinen Wasserfälle und so weiter und die kleinen Cafés zu sehen. Und auch damals in Australien habe ich mir für Sydney, ich war, glaube ich, insgesamt, ich war mehrmals in Sydney, aber insgesamt war ich wahrscheinlich 4 Wochen in Sydney. Und da habe ich Sachen doppelt gemacht und manche Sachen eben nur einmal. Und ich habe trotzdem immer noch nicht alles gesehen, weil es in Städten wie Sydney eben auch einfach so viel zu sehen und zu tun gibt. Und das ist ja auch vollkommen fein. Aber ja, die FOMO zu vermeiden, ist für mich einfach hauptsächlich dieser Gedanke, mir ist es wichtiger, das, was ich sehe, zu genießen, als alles zu sehen, aber mich gar nicht mehr an alles erinnern zu können oder ja, das gar nicht so richtig aufnehmen zu können. Oder dann halt, ich bin manchmal auch auf Reisen, wenn irgendwie alles zu schnell geht, überlastet und fühle mich irgendwie überhäuft von Eindrücken und das tut mir halt auf jeden Fall nicht so richtig gut. Von daher, ja, versuche ich das zu vermeiden. Die Frage bezüglich des Auswanderns, könnte ich auswandern und wohin würde ich auswandern, habe ich ja schon ein bisschen angerissen. Also wenn Australien bzw. die Sunshine Coast nicht so weit weg wäre, könnte ich mir echt vorstellen, hierher auszuwandern. Vor allem Noosa und die Sunshine Coast gefällt mir einfach so, so gut. Byron Bay mag ich auch sehr gerne, aber ja, es ist eben alles sehr, sehr weit weg. Sydney mag ich auch sehr gerne. Aber die Stadt wäre mir wahrscheinlich zum so richtig Auswandern zu groß. Newcastle hat mir auch sehr gut gefallen, das ist in der Nähe von Sydney. Das sind alles so Orte, an denen ich mir prinzipiell vorstellen könnte zu leben. Aber weil sie eben so weit weg sind, kommt das für mich irgendwie nicht so richtig in Frage, weil ich schon ein sehr starker Familienmensch bin und einfach auch gerne in der Nähe von meiner Family bin. Und deswegen glaube ich eigentlich, dass ich nie für immer auswandern werde. Was ich mir eben vorstellen kann, ist, dass ich mal ein Jahr, 2 Jahre oder ein halbes Jahr oder ein paar Monate hier und da wohne und lebe. Das ist auf jeden Fall mein Traum, das noch an einigen weiteren Orten zu machen, so längere Auslandsaufenthalte, wie ich schon ein paar Mal gemacht habe. Aber richtig auswandern werde ich, glaube ich, nie. Jemand hat gefragt, was meine Lieblingsreise bisher war. Und das ist echt so krass schwer zu beantworten. Es gibt sehr, sehr viele Reisen, die ich sehr genossen habe. Zum Beispiel auch meine Abifahrt nach Budapest mit meinen ganzen SchulfreundInnen. Das war eine mega coole Woche. Und unser Trip in Norwegen mit den ganzen Erasmus, oder was heißt den ganzen, aber da waren wir, glaube ich, zu fünft oder zu sechst Erasmus-Leuten, wo wir auf die Lofoten geflogen sind. Das ist so eine Inselgruppe in Norwegen. Das war wunderschön. Das war so ein schöner Trip. Dann Australien war natürlich auch traumhaft. Allgemein meine Norwegenzeit, vor allem das zweite Semester mit den Leuten dort, war einfach traumhaft. Also Portugal, ich war auch so unglaublich glücklich und habe einfach so viel erlebt in Lissabon, in meiner Zeit dort. Also ja, alle haben was für sich und deswegen, auch wenn ich gefragt werde, würde ich lieber ins Ausland nach Norwegen empfehlen oder nach Portugal und ich könnte es wirklich nicht beantworten, weil es so unterschiedlich ist und ich an beiden Orten so eine großartige Zeit habe. Wichtig finde ich es immer, dass man einfach das, wofür man sich dann entscheidet, embraced, genießt, sich nicht fragt, ob das andere eine bessere Entscheidung gewesen wäre, sondern einfach das jetzt so akzeptiert, dass man diese Entscheidung getroffen hat und das versucht zu genießen, aufzunehmen und natürlich auch die Leute, mit denen man Zeit verbringt, ist natürlich auch immer sehr wichtig. Also ja. All meine Reisen bisher waren wirklich jede für sich einzigartig und richtig cool. Eine weitere Frage war, ob ich ein Land bereisen würde, was in Anführungszeichen herausfordernder, also zum Beispiel nicht westlich ist. Und bisher war ich ja an vielen Orten, vor allem wenn ich alleine gereist bin, oder eigentlich nur an Orten, wenn ich allein gereist bin, die westlich sind, also Australien, Norwegen, Portugal, auch wenn Portugal wahrscheinlich noch das am wenigsten westliche Land davon war, aber ja, trotzdem alle, was man denn als westlich bezeichnen würde. Und das war auf jeden Fall immer gut, weil natürlich es wichtig ist, dass man sich wohlfühlt auf seinen Reisen und wenn man vor Ort ist und vor allem, wenn man alleine dort ist, damit man eben kein Heimweh bekommt. Das ist wahrscheinlich so der größte Punkt, dass ich immer versuche, mich vor Ort so einzurichten, dass ich mich wohlfühle, damit ich eben kein Heimweh bekomme. Und zum Beispiel in Namibia, wo ich mit meinen Eltern war, das war eben ja kein westliches Land, aber da haben wir trotzdem halt zum Beispiel in Lodges gewohnt, die halt so den westlichen Standard haben. Und ja, es war auf jeden Fall eine coole Erfahrung. Und ich könnte mir definitiv, also es gibt sehr, sehr viele Länder, die ich bereisen will, die nicht westlich sind. Einige davon würde ich mich wahrscheinlich auch jetzt trauen, alleine zu bereisen. Einige würde ich wahrscheinlich lieber mit einem Partner oder einer Freundin oder einem Travel Buddy bereisen. Aber zum Beispiel war ich ja auch auf Bali. Ist sicherlich auch von Asien das am westlichsten geprägte Land. Aber für mich zum Einstieg in Asien auf jeden Fall, ja, war das ein guter Einstieg, weil ich vorher noch nie in Asien war. Und ja, habe mich da dann dadurch auch ziemlich wohl gefühlt. Aber ich habe auf jeden Fall auch Lust, andere Länder zu bereisen. Ich könnte euch die jetzt alle aufzählen, aber es gibt sehr, sehr viele Länder, die ich noch bereisen will. Auch in Südamerika, in Asien, auch in Afrika. Und ja, darauf bin ich auf jeden Fall auch gespannt und freue mich drauf. Aber bisher war das irgendwie noch nicht so Priorität. Und eine sehr witzige Frage: Stört es dich, dass Australien so Mainstream in Anführungszeichen ist? Weil ja sehr viele Leute nach dem Abi zum Beispiel, vor allem auch sehr viele Deutsche, nach dem Abi nach Australien gehen und so Work and Travel machen oder Au-pair oder ähnliches. Und ob mich das stört? Nein, um ehrlich zu sein, stört mich das nicht, weil ich es voll verstehen kann, weil es eben echt so cool hier ist. Und auch jeder, der überlegt, das zu machen, ich sage immer, du wirst es nicht bereuen, es ist einfach großartig hier. Es ist mega der super Einstieg für junge Leute, mega das Land zum Backpacken und zum Reisen, man fühlt sich hier total sicher. Für Frauen zum Alleinreisen, man fühlt sich hier total sicher. Und das Land ist einfach großartig, es ist so groß, es gibt so viel zu sehen, zu erleben. Viele andere Reisende, die man auf Reisen kennenlernen kann, was cool ist. Auch mit einem Van reisen ist hier mega praktisch. Und es gibt auch so viel Unterschiedliches. Also von der Natur her gibt es so viel Vielfältiges, was es einfach richtig cool macht. Was mich eigentlich nur daran stört, an diesem Mainstream-Sein, ist, dass Leute sich darüber lustig machen oder halt irgendwie so, ach naja, ja, du warst ja nur in Australien. Aber ich finde es ziemlich cool, dass ich mit 18 alleine ans andere Ende der Welt geflogen bin. Und ja, auch wenn das viele andere machen, ist das trotzdem was Cooles, was ich gemacht habe. Und ich hatte eine großartige Zeit. Also, I don't know, ob die Leute neidisch sind oder zum Beispiel auch dieses, dass man als die Leute, die nach Australien kommen, vor allem die Mädels, glaube ich, als Lisas bezeichnet, finde ich halt einfach dumm und unsinnig. Ich bin gerne Lisa, weil es einfach mega cool hier ist. Und ich glaube, das kann halt niemand nachvollziehen, der nicht hier war. Deswegen, I don't know. Deswegen stört mich das nicht so wirklich. Ich finde es halt einfach ein bisschen unnötig, aber ja, I don't care. Warum habe ich mich für Australien entschieden? Kann ich, um ehrlich zu sein, gar nicht so richtig sagen. Irgendwie hatte ich immer eine Verbindung zu Australien, weil meine Eltern 1999 in Australien waren, also bevor ich geboren wurde. Und ich fand das Land halt schon immer cool. Es ist halt sehr weit weg, es ist sehr anders. Die Natur hier ist so großartig. Es ist so ein richtig spannendes Land. Und ich glaube, das hat mich einfach sehr, sehr gereizt und ich wusste, dass es eben für meine erste Alleinreise und nach dem Abi und so eben ein gutes Land ist. Und Neuseeland hat mich auch immer sehr interessiert und ich habe auch kurzzeitig überlegt, nach Neuseeland zu gehen. Aber was ich mir eben gedacht habe, ist, dass ich mir nach dem Abi ein ganzes Jahr freinehmen will oder eben 11 Monate reisen will. Und klar kann man auch die Zeit in Neuseeland wahrscheinlich sehr gut rumkriegen, aber so viel Zeit werde ich mir wahrscheinlich nie wieder in meinem Leben für eine Reise und für ein Land nehmen. Und deswegen wollte ich das eben in Australien machen, was halt so ein riesiges Land ist. Und Neuseeland werde ich auf jeden Fall irgendwann nochmal machen. Vielleicht aber nur 3 Monate. Und das wird ausreichen, um viel von dem Land zu sehen, weil es eben viel kleiner ist. Und außerdem liebe ich Wärme und Strände und wollte auch viel am Strand und in der Sonne verbringen, viel Zeit. Und deswegen war Australien das perfekte Land für mich. Wie hat sich durch das Reisen für dich der Begriff Zuhause entwickelt? Finde ich auch eine richtig coole, spannende Frage. Irgendwie habe ich vorher noch nie so richtig drüber nachgedacht. Ich bezeichne immer alles als Zuhause, wo ich gerade wohne. Ich kann mich nicht mehr erinnern, ob ich Hostels als Zuhause bezeichnet habe, aber natürlich ist mein Zuhause in Deutschland, momentan noch bei meiner Family, aber irgendwann ja dann in meiner eigenen Wohnung. Aber in Portugal war mein Zuhause eben auch meine Wohnung in Lissabon. Und in Norwegen war zu Hause eben Lillehammer das Studentenwohnheim. Und ich sag dann zu meinen Eltern, oh, ich freue mich schon, wenn ich wieder nach Hause komme, und sage aber zu meinen Leuten, wenn wir vor Ort sind, ja, jetzt fahren wir wieder nach Hause mit dem Bus. Also wisst ihr, für mich ist immer alles zu Hause, wo ich eben mir gerade ein Zuhause eingerichtet habe, wo ich mich wohlfühle und wo ich eben gerade wohne, ist mein Zuhause. Immer. Und das hat eigentlich hauptsächlich was damit zu tun, dass da einfach das ist, wo ich schlafe, da das ist, wo meine Sachen sind, und dann ist das mein Zuhause, wenn ich mich da eingerichtet habe. Wie findet man auf Reisen Freunde? Also, es kommt natürlich sehr darauf an, wie, weshalb man ins Ausland geht, aber in Australien habe ich Freunde darüber hauptsächlich gefunden, dass ich eben in Hostels war und in Hostels gewohnt und geschlafen habe und dort eben Leute kennengelernt habe. Das klappt eigentlich meistens ziemlich gut. Dann hat mir auch das sehr geholfen, dass ich in Australien so Touren gemacht habe, also so Bustouren. Es klingt immer so ein bisschen nach so Omi-Opi-Bustouren, aber es gibt in Australien auch so Bustouren für Backpacker und junge Reisende, in denen man dann eben sehr viel sieht. Man hat einen Reiseleiter oder eine Reiseleiterin, die fährt den Bus, und dann ist das so ein Kleinbus und da sitzen halt so, keine Ahnung, 5 bis maximal vielleicht 10 Leute drin. Ich habe meine Reisen damals mit Groovy Grape Tours gemacht, aber soweit ich das im Internet sehen konnte, scheint es diesen Anbieter nicht mehr zu geben. Der ist bestimmt bei Covid, während Covid pleite gegangen. Aber da habe ich eine Tour, eine Great Ocean Road Tour gemacht, also von Melbourne nach Adelaide. Das waren, glaube ich, 2 Nächte. Dann habe ich eine Tour über wahrscheinlich 6 Nächte oder so von Adelaide in das Rote Zentrum, also nach Alice Springs und zum Uluru gemacht. Und auf diesen Während diesen 6 Tagen waren wir in Cooper Pedy, wir waren in einem Kangaroo Sanctuary, also die haben immer sehr, sehr viele Stops, man macht Wanderungen, man macht zusammen Barbecues, bereitet zusammen Essen vor, und ja, ist halt eben so eine Reisetruppe, und darüber kann man auch richtig cool Leute kennenlernen, weil man eben diese 6 Tage miteinander verbringen muss. Und ich habe noch eine dritte Reise gemacht von Perth nach Denmark und Esperance und so, also an den Südwesten, so an der Südwestküste entlang, auch glaube ich für eine Woche oder so, und da habe ich auch Leute kennengelernt. Also auf jeder Tour hatte ich immer Leute, mit denen ich mich richtig gut verstanden habe und mit denen es richtig Spaß gemacht hat, zusammen zu reisen. Also ich kann das echt nur empfehlen. Vor allem für Alleinreisende ist das mega die gute Möglichkeit, um dann mit Leuten zusammenzureisen und eben auch um diese Strecke zu reisen, weil, also ich hatte in Australien ja kein Auto, und so konnte ich trotzdem dann mit dem Bus durch die Landschaft fahren und halt viele Wanderungen machen, was man alleine ja auch nicht unbedingt macht. Also das war sehr, sehr cool. Und dann habe ich natürlich in Hostels auch Leute kennengelernt, mit denen ich dann gereist bin. Mit einem habe ich dann auch zusammen zweimal ein Van gemietet, und dann sind wir zusammen, haben wir so ein bisschen Van-Urlaub-Trips gemacht, was auch richtig cool war. In Portugal zum Beispiel habe ich, oder beziehungsweise fangen wir erstmal mit Norwegen an. In Norwegen habe ich natürlich durchs Erasmus ziemlich viele Leute kennengelernt. Ich habe in einem Studentenwohnheim gewohnt, wo andere Erasmus-Studierende und auch NorwegerInnen-Studierende gewohnt haben. Und eben mit dem Erasmus, also mit dem International Office von der Hochschule dort, haben wir eben auch viel zusammen unternommen. Vor allem auch so eine Orientierungswoche am Anfang und so. Da konnte man natürlich sehr gut Leute kennenlernen und hat dann ja auch zusammen gewohnt. Alle waren dort neu. Von den Erasmus-Studierenden, das ist natürlich dadurch mega einfach, Leute kennenzulernen. Und in Portugal habe ich ein Praktikum gemacht und da hat mit Leuten zusammengearbeitet. Teilweise waren die aber älter als ich und haben halt auch schon länger dort gewohnt. Deswegen, da hatte ich nur eine andere Praktikantin, mit der ich mich richtig gut verstanden habe. Aber ansonsten habe ich da sehr viel über Bumble, beziehungsweise Bumble Friends Leute kennengelernt. Also ich bin auf Bumble Friends Dates gegangen mit Mädels und habe die getroffen. Dadurch hat man halt einerseits irgendwie abends was zu tun, selbst wenn man sich nur einmal trifft, habe aber dadurch auch wirklich Freundinnen gefunden, mit denen ich jetzt immer noch Kontakt habe. Auch eine Portugiesin habe ich dort kennengelernt, mit der ich jetzt immer noch sehr gut befreundet bin. Und ich hatte natürlich auch das Glück, dass ich durch Instagram ein paar Leute kennenlernen konnte, die mir einfach geschrieben haben, dass sie auch gerade in Portugal sind, mit denen ich mich dann getroffen habe. Aber ja, Bumble Friends ist ja relativ ähnlich. Da kann man wie eine Dating-App, um Freunde, Freundinnen zu finden, die benutzen. Und das, finde ich, klappt eigentlich ziemlich gut. Also ich habe da echt ein paar coole Leute kennengelernt und bin auch so auf ein paar Bumble- bzw. Tinder-Dates gegangen, einfach um, ja, Leute kennenzulernen, mit denen was zu machen. Und wenn man dann halt schon so ein paar Freunde hat, dann wird man halt hier und da auch mal zu anderen Freunden mitgenommen, zu irgendwelchen Kochpartys eingeladen und lernt darüber dann auch wiederum neue Leute kennen oder zu Hauspartys. Und dann ist es natürlich umso einfacher, nach einer Weile immer und immer mehr Leute kennenzulernen. Wie gehe ich mit Einsamkeit und Heimweh um? Ich habe das ja schon ein bisschen angeschnitten, dass ich in Perth mich mal eine Woche lang nicht so wohl gefühlt habe. Aber ich will mal ein paar Tipps mit euch teilen, wie ich eben dafür sorge, dass es entweder gar nicht erst dazu kommt oder dass, wenn ich mal so eine Phase habe, dass ich da irgendwie wieder rauskomme. Also als allererstes ist, dass ich mir ein Zuhause einrichte, in dem ich mich wohlfühle, dass ich mir einen Ort einrichte, in dem, was halt irgendwie mein Zuhause ist, in dem ich mich wohlfühle, in dem ich meine Ruhe habe auch so ein bisschen. Ich brauche das irgendwie auch so ein bisschen, dass ich meine Me-Time haben kann. Aber ja, auch eine Routine mir selbst zu erschaffen, ist auch wichtig an einem neuen Ort. Einfach, weil man durch Routinen sich irgendwie weniger, wie nennt man das, also weniger lost einfach fühlt. Und das hilft mir persönlich sehr dabei, dass ich eben nicht in Einsamkeit rutsche, mich nicht alleine fühle. Dann natürlich auch rausgehen, Leute kennenlernen, Sachen unternehmen, die einem Spaß machen, entweder alleine oder eben auch mit anderen Leuten. Also ich gehe total gerne zum Beispiel alleine an den Strand und lese da oder hole mir einen Kaffee und setze mich irgendwo hin und beobachte Leute oder nehme auch super gerne ein Buch mit oder höre, wenn ich, das mache ich auch super gerne, einen Podcast hören. Am liebsten so Lifestyle-Podcasts, wo einfach gequatscht wird, wo man dann das Gefühl hat, dass man einfach zwei Freundinnen lauscht bei ihrem Podcast-Gespräch, dann fühlt man sich weniger einsam. Das mache ich auch sehr gerne, zum Beispiel, wenn ich alleine essen gehe oder alleine irgendwie ins Café gehe, weil dadurch fühlt man sich dann irgendwie nicht so komisch, dass man dort irgendwie alleine ist. Oder eben ein Buch mitnehmen, das ist auch immer gut, wenn man da in die Geschichte eintauchen kann. Das hilft mir persönlich auch sehr. Einfach sich was suchen, was man tun kann. Auch irgendwie im Tagebuch schreiben, während man im Café sitzt und einen Kaffee trinkt. Oder sich auf eine Parkbank setzen und da eben lesen und vielleicht auch irgendwie bummeln gehen, durch Geschäfte bummeln. Das ist halt in Australien auch irgendwie mega das Schöne, dass man da auch in Geschäften zum Beispiel immer mit Leuten ein bisschen quatschen kann, weil die eben so offen und freundlich sind. Ja, und was ich natürlich auch sehr gerne mache, ist dann mich zu Telefondates verabreden mit meinen Eltern oder mit meinen FreundInnen, mit meinem Bruder, einfach damit man jemanden hat zum Quatschen. Das ist auch immer schön, vielleicht beim Spazierengehen. Spazierengehen tue ich zum Beispiel auch sehr gerne alleine und beobachte einfach die Natur, die Menschen, laufe durch die Straßen und schaue mir einen Ort so richtig intensiv an. Ich finde, wenn man alleine ist, kann man das manchmal sogar viel besser. Aber darum geht es ja eigentlich gerade gar nicht, sondern eigentlich eher ums Einsamsein und Heimweh haben. Und das geht ja auch, wenn man in einem vollen Hostelzimmer sitzt, kann man sich ja auch einsam fühlen. Und ja, dann einfach Dinge zu finden, die dafür sorgen, dass das eben verfliegt oder besser wird, das hilft auf jeden Fall sehr. Und was man eben auch einfach wissen muss, ist es auch voll normal, Heimweh zu haben oder sich einsam zu fühlen, wenn man allein auf Reisen ist oder generell auf Reisen ist, weg von zu Hause ist. Und das auch einfach zu akzeptieren und anzunehmen und zu sagen, okay, heute ist so ein Tag, ich versuche jetzt das Beste daraus zu machen, indem ich irgendwie schöne Sachen unternehme, aber letztendlich ist es ein Gefühl, was okay ist und hoffen wir einfach, dass es morgen oder übermorgen dann besser wird. Zwei Fragen, die ich auch sehr häufig gestellt bekomme, ist, ob ich mir vor Ort oder wo ich mir vor Ort einen Handytarif suche und was mit meiner Kreditkarte im Ausland ist. Also, als allererstes meine Kreditkarte. Ich habe eine Barclaycard, die habe ich im Internet bestellt, das ist so eine Online-Bank, da kann man einfach die Kreditkarte bestellen. Lädt sich die App runter, kann sich da dann verifizieren und dann hat man eben diese kostenlose Kreditkarte. Da bezahlt man weder monatlich oder noch einmalig irgendwie was dafür und mit der kann man kostenlos im Ausland Geld abheben und eben bezahlen auch. Man kann halt nur keine Überweisungen machen damit, also beziehungsweise kann man schon, aber das kostet dann Geld, irgendwie 7 Euro pro Überweisung, also das mache ich nie, sondern überweise einfach von meinem deutschen Konto auf meine Barclaycard Geld und bezahle damit dann vor Ort oder heb Geld ab. Also die Barclaycard kann ich sehr empfehlen. Ich habe aber auch jetzt erst neu mein Konto gewechselt zur Bank N26 heißt die und da gibt es auch verschiedene Kreditkarten, die man für die man zwar bezahlen muss, aber was an denen richtig cool ist, da gibt es eben auch welche, die super fürs Ausland sind, dass man dort kostenlos Geld abgeben kann und bezahlen kann. Plus, man hat da teilweise auch eine Auslandskrankenversicherung oder eine Reiseversicherung, eine Gepäckversicherung und so mit in dieser Kreditkarte drin. Und wenn man das eben dazu rechnet, ist das echt richtig günstig und eine richtig gute Alternative. Selbst wenn man dann irgendwie 6 € pro Monat für diese Kreditkarte bezahlt, sind da eben dann auch Versicherungen mit inkludiert. Muss man natürlich nochmal die Gegebenheiten irgendwie lesen, ob das irgendwie für jedes Land gilt, ob das auch für Langzeitaufenthalte gilt. Keine Ahnung, habe ich mich nicht genau mit beschäftigt, aber auf jeden Fall eine coole Alternative. Was die Handytarife angeht, ja, am liebsten gehe ich da eigentlich einfach in einem Geschäft, dann, also in einem, was will ich eigentlich erzählen? In einem Einkaufszentrum oder, keine Ahnung, irgendwo und suche mir eine Person, die ein bisschen Ahnung davon hat und erzähle ihr, dass ich eine Prepaid-SIM-Karte haben möchte, die man monatlich auflädt mit Internet oder mit Calls, damit man dann eben diese SIM-Karte bekommt und lass mir die da direkt einrichten und ins Handy packen. Und gut ist, also in Australien habe ich das so gemacht, dass ich dann Internet hatte vor Ort, einfach damit man auch Google Maps nutzen kann und so, finde ich schon sehr, sehr wichtig. Auf Bali habe ich das auch gemacht für den einen Monat. Das ist auch, ja, ich finde, man braucht irgendwie immer Google Maps, wenn man unterwegs ist. Und in Portugal genau das Gleiche, da kann man ja, in Europa kann man ja seine deutschen Tarife oft benutzen, aber mein Internetanbieter 1&1 hat irgendwie nach mehr als 3 Monaten, haben die gesagt, das geht irgendwie nicht mehr, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich mir dann da auch was gesucht. Also das würde ich eigentlich echt immer machen, wenn man eine längere Zeit vor Ort ist oder selbst auch nur für 2 Wochen Urlaub, ist es einfach so gut, wenn man Internet hat und ja, das nutzen kann für Google Maps oder um irgendwie was zu googeln und rauszusuchen. Genau. Eigentlich wollte ich diese Frage direkt am Anfang beantworten zum Thema Australien, weil ich das in den letzten Tagen auch so oft befragt wurde. Fühlt man sich in Australien sicher, was die Tiere, die Menschen und die Natur angeht? Menschen, habe ich ja schon gesagt, dass man hier als Alleinreisende sich super sicher fühlt, meistens. Klar gibt es immer ein paar Situationen oder Orte, wo man ein bisschen vorsichtig sein muss, aber definitiv viel, viel sicherer, als man jetzt sich in Deutschland oder in Europa generell als Frau alleine fühlt. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr angenehm, was die Tiere angeht. Sehr lustig. Also als ich das erste Mal hier in Australien war, habe ich so selten irgendwelche Tiere gesehen. Ich glaube, ich habe einmal eine Schlange auf Rottnest Island gesehen. Das ist so eine Insel, wo auch keine Autos fahren und so. Logisch, dass die Tiere, es denen da gut geht. Da habe ich mal eine vom Fahrrad so 3-4 Meter von mir entfernt über die Straße schlängeln sehen. Und nochmal eine, so eine Minischlange auf so einer kleinen Wanderung. Aber es ist wirklich so selten und es ist immer weit genug weg, dass man sich sicher fühlt. Klar, es ist schon nicht so schlecht, wenigstens beim Wandern vernünftige Schuhe anzuziehen, machen aber die Australier auch nicht. Die laufen alle immer mit Flipflops durch die Gegend und ich weiß nicht, ich denke mir halt immer, hier gibt es so viele Menschen in Australien, also genug, und die überleben das auch alle. Deswegen, solange man nicht irgendwie im Garten, im Gebüsch arbeitet und da vielleicht eine Schlange aufschrecken könnte oder so, ist es echt sehr, sehr unwahrscheinlich, dass man einer begegnet und vor allem einer begegnet, die dann aggressiv ist und einen wirklich angreift. Also selbst wenn man eine sieht, schlängelt die sich dann einfach nur und entfernt sich. Was Spinnen angeht, da habe ich 1, 2 auch mal gesehen, aber mit Spinnen kenne ich mich halt auch null aus. Da weiß man dann nie so richtig, ob die jetzt poisonous sind oder nicht. Aber ich glaube, Spinnen, von denen man dann sterben würde, gibt es auch nicht unbedingt. Da sind die Schlangen, glaube ich, schlimmer. Aber um ehrlich zu sein, kenne ich mich auch nicht so gut aus. Ich weiß, dass es hier gefährliche Tiere gibt. Ich weiß, dass ich vorsichtig bin, aber Angst haben braucht man auf jeden Fall nicht. Und das sage ich auch immer zu all meinen Freundinnen, die sagen, oh, hast du das irgendwie gesehen, hattest du da Angst, aber man braucht jetzt nicht wirklich Angst haben. Klar muss man das ein bisschen wissen, ein bisschen drauf achten und halt auch gucken, wo man hintritt. Auch wenn man Schuhe irgendwie draußen stehen lässt über Nacht, immer vorher ausschütteln. Klar gibt es auch solche Sachen und dass man Sachen nicht irgendwie, keine Ahnung, irgendwie seine Kleidung ins Gebüsch schmeißt und dann einfach danach wieder anzieht. Das muss man dann schon mal vorher ausschütteln oder gar nicht erst machen. Aber ja, man ist hier schon sehr sicher. Puh, ich habe das Gefühl, das war eine mega lange Folge. Ich habe so viel gequatscht und ich bin auch ein bisschen fertig. Ich habe noch 1, 2 weitere Fragen, aber das sind auch sehr gute Fragen, die ich mit der Franzi zusammen beantworten kann in unserem Solo Travel Q&A. Und ich denke, das reicht dann auch mal für heute mit all den Fragen. Ich hoffe sehr, dass euch diese Folge geholfen hat. Vielleicht ein bisschen Reiselust und Reisefieber gemacht hat. Ja, ich kann schon nicht mehr reden. Ich brauche jetzt dringend was zu essen und was zu trinken. Und ich hoffe, wir hören uns ganz bald wieder in einer neuen Podcast-Folge. Ich würde mich mega über Feedback freuen. Schreibt mir super gerne auf Instagram eine Direktnachricht mit eurem Feedback. Und dann hören wir uns ganz bald wieder, ihr Lieben. Danke euch fürs Zuhören, bis ganz zum Schluss und bis bald.